Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Björn, wir sind ja in unseren Zentren oft die Ansprechpartner für alle möglichen anderen, ich nenne das immer gerne Zusatzerkrankungen oder Dinge, die bei den Patienten mit einer Rolle spielen könnten, wie ganz verschiedene Dinge. Die fragen uns, kann ich das machen, kann ich dies machen, jenes machen. Das heißt, wir sind so ein bisschen der Hausarzt, der Kinderarzt für unsere Patienten geworden. Wir vertrauen uns, weil oft die Kollegen Angst haben vor dieser Erkrankung, irgendetwas zu machen.
Das ist mir auch schon aufgefallen, ne? Wenn wir zusammen Sprechstunde machen, da kommen auf einmal Fragestellungen aus Fachbereichen, wo ich passen muss. Mhm. Oder ich als Orthopäde bekomme Fragen zur Faktorsubstitution, wo ich mich auch mal ganz, ganz gerne zurückhalte und dann auf dich oder andere verweise. Aber tatsächlich ist es so, ne? Die Rückmeldung ist, dass diese Erkrankung oft abgetan wird oder ist jetzt nicht so das Themengebiet und dann kommen sie dann dafür mit anderen Fragestellungen aus anderen Fachbereichen zu dir oder zu mir?
Naja, weil wir wahrscheinlich Experten auf dem einen oder anderen Gebiet tatsächlich sind, ihre Erkrankung gut verstehen, hier was das Gerinnungssystem ist, du die Orthopädie und die Gelenke. Und dann fühlen sie sich eben tatsächlich bei uns gut aufgehoben und sind der Meinung, dass wir auf alle Fragestellungen, egal welches Fachgebiet, eine Antwort wissen. Das hat aber dazu geführt, dass wir uns tatsächlich mit dem Gebiet auseinandergesetzt oder mit vielen
mussten.
Dingen mussten, ja. Genau. Und wir sind tatsächlich auf vielen Dingen Fachexperten tatsächlich geworden. Ich denke da nur auf ein Themengebiet, was zum Beispiel die Frauenkonduktorin oder auch Willebränder sind, was das Thema starke Monatsblutung angeht, sage ich dir mal ganz einfach. Da musste ich irgendwann mal zur Expertin werden und mich fragen jetzt Gynäkologen oder aber auch viele andere Experten, was sie zu tun haben. Eigentlich ist es deren Fachgebiet.
Ja, ist zunächst mal ein gynäkologisches Thema.
Genau, habe ich eigentlich nichts mit am Hut, ehrlich gesagt. Aber es wurde dann tatsächlich zu meinem Thema, weil sich sonst keiner damit auseinandergesetzt hat, muss man sagen. Ne? Das fängt ja aber zum Beispiel auch mit den einfachsten Dingen an. Kann ich mein Kind impfen lassen?
Ja, die Fragen hatte ich auch. Ne? Und zwar habe ich ja als, gar nicht mal bei den Kindern, aber als diese ganzen Corona-Impfungen waren, ne? Das haben wir dann auch übernommen und haben dann auch sehr viele Patienten geimpft. Aber da kam ja dann auch Fragestellungen zu irgendwelchen Parallelerkrankungen und eben auch bei Gerinnungsstörungen. Mhm. Da musste ich auch erstmal nachlesen.
Aber hast du es auch bewältigen können, oder?
Es geht, man kann sich da einlesen, ja.
Genau, da zeigt sich auch, dass die Impfungen tatsächlich auch durchgeführt werden können, ohne Probleme. Ja. Wenn die Patienten erwachsen sind und haben ihre normale Prophylaxe, die sie durchgeführt werden, dann haben wir ja auch aus der Corona-Impfung gelernt, dass diese Impfung tatsächlich auch ohne Probleme intramuskulär durchgeführt werden kann. Bei den Kindern.
Das war ja lange in Diskussion, ne?
Aber richtige Diskussion. Ja. Aber wir haben tatsächlich dafür ein Konsensuspapier herausgegeben und wir tatsächlich gesagt haben, eine intramuskuläre Impfung ist tatsächlich möglich unter bestimmten unter einem regelrechten Faktorschutz ist das tatsächlich möglich, ohne dass dabei eine Blutung entstehen muss. Und das haben wir auch bewiesen, dass das möglich ist.
Das Konsensuspapier hat ja nicht nur die Patienten, sondern auch die Ärzte geschützt.
Ja.
Weil viele Ärzte einfach Angst hatten, diese Impfung zu machen, weil sie Angst hatten vor möglichen Schäden, die ihnen dann irgendwie zur Last gelegt werden. Ne? Und das gab ja einen gewissen Schutz. Und wie du sagst, im Nachhinein war das ja Gott sei Dank alles unbegründet.
Genau, es war unbegründet. Mhm. Und bei den Kindern muss man ehrlich gesagt sagen, auch da gibt es die Möglichkeit, je nach Einnahme der Medikamente, das muss man ja mal schauen, ob die Kinder unter ich sage jetzt einfach mal, regelrechten Faktorsubstitution oder aber auch Emizizumab stehen, da auch da darüber nachzudenken, auch da die Impfung tatsächlich auch intramuskulär durchzuführen, weil auch da gibt es Impfungen, die einen besseren Schutz aufweisen, wenn man sie tatsächlich intramuskulär durchführt, muss man sagen. Also wie gesagt, da gibt es bestimmte Dinge und da fordere ich tatsächlich die Patienten auf, in die Behandlungszentren zu gehen und tatsächlich dort auch anzufragen und von ihnen dann auch eine regelrechte Antwort zu bekommen, je nach Impfung. Aber kann nur ermutigen, Impfungen durchzuführen, weil diese schützen uns.
Und die sind aber auch sicher durchführbar, da muss keiner vor Angst haben.
Genau so ist das in dem Fall. Ne? Wir haben ein anderes Thema, das ist auch oft in der Vergangenheit tatsächlich stiefmütterlich behandelt worden, der Zahnarzt. Du weißt ja, beim Zahnarzt ist es ja oft auch für einen gerinnungsgesunden.
Oh ja.
blutig und doch mit vielen Herausforderungen und je schlechter wir die Zähne pflegen, unabhängig von der Hämophilie, kann es am Zahnfleisch bluten.
Und klar, und nimm doch mal eine Zahnreinigung, ne? Also eine ganz normale Zahnreinigung, wenn die konsequent durchgeführt wird, da ist immer ein bisschen Blut im Mund.
Genau so ist das und die brauchen wir aber, damit das Zahnfleisch wirklich gesund bleibt und wir Jahre von unseren Zähnen profitieren können, müssen wir diese auch gut pflegen. Das heißt, die Zahnreinigung sollte in jedem Fall durchgeführt werden unter Faktorschutz, damit wir das Zahnfleischblut tatsächlich auch in Zukunft weiter verhindern können.
Und das ist machbar, wenn ich genug Faktoren gebe?
Ja, auf jeden Fall. Und das kann ich nur jeden Patienten dazu auffordern, das in jedem Fall wirklich durchzuführen, weil das schützt das Zahnfleisch und schützt uns auch tatsächlich vor Blutung. Mhm.
Da mal so ein Einwand in eigener Sache. Es gibt ja durchaus den einen oder die andere mit einer Endoprothese aufgrund von einer Arthrose des Kniegelenkes oder der Hüfte oder des Sprunggelenkes, bitte, bitte bei einer Zahnreinigung vorsorglich ein Antibiotikum nehmen, damit es eben nicht zu einer Streuung von Bakterien kommt, die sich dann gerne an den Prothesen festsetzen. Es kommt immer zu einer Streuung von Bakterien bei einer Zahnreinigung und Prothesen bilden einfach eine Oberfläche, wo das Immunsystem nicht hinkommt. Das heißt, meine Aufforderung bitte an alle, die eine Prothese haben, nehmt vorsorglich ein Antibiotikum. Die Zahnärzte wissen das, die können das verschreiben und dann besteht überhaupt keine Gefahr.
Ganz wichtiger Hinweis, war mir gar nicht so bewusst. Wir werden das in unser Behandlungsschema jetzt aufnehmen, Björn. Patienten, die eine Endoprothetik haben, dass die auf jeden Fall dann bei der Zahnreinigung ein Antibiotikum. Wie lange gibst du das?
Einmal davor und einmal danach. Das reicht.
Perfekt. Ja?
Super. Übrigens auch bei Patienten, aber das ist jetzt nicht so unser Thema mit Herzklappen oder Ähnlichem. Künstlichen Herzklappen.
Künstlichen Herzklappen, genau. Super. Alles klar, gut. Aber das ist doch ein wichtiges Thema.
Operationen.
Ja, Operationen. Weißt du, wenn sich Eltern oder auch Patienten vorstellen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine banale OP, trotzdem blutig.
Mandelentfernung,
zum Tonsillektomie. Beispiel, eine Tonsillektomie, Polypenentfernung, solche Dinge. Sie sitzen beim HNO-Arzt und er sieht eine absolute Indikation, die Operation durchzuführen. Und dann kommt der klassische Fragebogen, der dann ausgefüllt werden muss und dann steht da Hämophilie. Und dann sagt der HNO-Arzt,
mach ich nicht.
Bräunlich, genau. Ist nicht notwendig, ist doch nicht indiziert. Das ist ganz gefährlich, weil ich denke, da sollten wir, denn er hat ja die Indikation gestellt für eine Operation, also war sie tatsächlich wichtig.
Ja.
Und dann gilt es tatsächlich an dieser Stelle, dass wir uns dann wieder einmischen. Ich nenne uns ja wirklich die Haus- und Kinderärzte der Hämophilie-Patienten. Dann dementsprechend einen Plan, einen Substitutionsplan zu erstellen, um dann das Blutungsrisiko tatsächlich auf null zu minimieren. Ich nenne das extra so, dass das gegen null ist. Eine Sicherheit für den Operateur, aber auch für den Patienten zu bieten, dass dann da auch keine Nachblutung oder auch Blutung während der Operation entstehen.
Ja, das kann ich ja nur unterstützen. Ich habe ja auch teilweise wirklich große Operationen bei Patienten mit Hämophilie durchgeführt Und mein Gefühl war, mit der Faktorsubstitution vorher waren die gerinnungsgesünder als gerinnungsgesunde. Also die haben ja teilweise noch weniger geblutet, weil die einfach so aufdosiert waren, dass man das wirklich sicher durchführen kann.
Da sprichst du etwas ganz Interessantes an. Es gibt ja Operateure, die mich oft angesprochen haben, gesagt haben, Mensch, ihre Patienten, die Gerinnungspatienten, bluten viel weniger als, ich sage jetzt einfach mal, wie du es gerade gesagt hast, die Gerinnungsgesunden. Das ist interessant, ne, an der Stelle, weil sie wahrscheinlich, meinst du nicht, das liegt auch daran, klar an der Faktoraufdosierung, aber gegebenenfalls auch an der Operationstechnik?
Also bestimmt, weil wenn du das weißt, gehst du auch anders in eine Operation rein. Du solltest natürlich immer darauf achten, dass es nicht viel blutet, aber man ist nochmal zusätzlich sensibilisiert. Trotzdem, ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Patienten weniger bluten, bin ich fest von überzeugt. Deswegen, ich habe mich immer sehr sicher gefühlt.
Sehr schön, das freut mich. Okay. Der nächste Punkt, den wir oft auch wo sich Patienten davor scheuen. Ich hatte letztens in meiner Sprechstunde tatsächlich 2-3 Patienten, die aufgefordert worden sind, die klassischen Vorsorgeuntersuchungen durchzuführen. Mhm. Weißt du, die klassischen Gastroskopien und Koloskopien?
Ja.
Und die tatsächlich von ihrem Hausarzt tatsächlich gesagt bekommen, oh, das ist schwierig. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Da müssen sie sich erstmal an ihr Zentrum wenden.
Mhm.
Das kann oft dazu führen, dass die Patienten sich zurückgeschreckt fühlen und das erst einmal wirklich Angst haben und das auch erstmal gar nicht bei uns in der Sprechstunde erwähnen.
Mhm.
Weißt du, das ist so, ich gehe mittlerweile proaktiv auf die Patienten zu und frage sie, wie sieht es denn aus mit Vorsorgeuntersuchungen? Und dann bin ich erstaunt, dass die Patienten dann sagen, ach ja, das hat mein Arzt mir schon vor einem Jahr erwähnt, aber das ist schwierig bei mir. Mhm. Und da auch nochmal ganz klar die Angst zu nehmen, Vorsorgeuntersuchungen sind notwendig, sollten durchgeführt werden und auch diese sind bei unseren Patienten durchführbar.
Klar, und Sie sind ja eher einem niedrigen Risiko einer Blutung gleichzusetzen, wobei es durchaus Blutung kann, es kann so kleineren Schleimhauteinrissen kommen oder bei Manipulationen, dass es dann zu einer Blutung in der Magenschleimhaut kommt oder ähnlichem. Nur auch da sehe ich das wahrscheinlich ähnlich. Wenn du die entsprechenden Faktoren gibst, kann das auch sicher durchgeführt werden. Wie lange müssen die Faktoren nehmen?
Die kriegen das vorher und je nachdem, wie viel Material zum Beispiel entnommen worden ist, empfehlen wir eine Faktorsubstitution nochmal für 1-3 Tage nach dem Eingriff. Und es ist einfach durchzuführen und damit können wir auch sicherstellen, dass es dann keine weiteren Nachblutungen entstehen, sage ich jetzt einfach mal an der Stelle. Also von daher in jedem Fall durchführen. Es ist eine Vorsorgeuntersuchung und die sollte jeder Patient durchführen.
Mhm. Jetzt werden die Patienten ja zunehmend älter, Gott sei Dank. Und dann kommen ja andere Erkrankungen ins Spiel, wie zum Beispiel Herzerkrankungen oder vielleicht auch mal ein kleiner Schlaganfall. Und dann wird ja ganz gerne ein gerinnungshemmendes Medikament gegeben.
Genau, ein Blutverdünner.
Ein Blutverdünner bei Hämophilie macht jetzt erstmal.
Ja, da weißt du, wenn ich so an die früheren Empfehlungen sage, auf gar keinen Fall Aspirin. Weißt du, da stand ja in jedem Notfall aus, weiß, die Gabe von Aspirin ist zu vermeiden.
Mhm.
Das ist richtig, erstmal so wie es steht, weil Aspirin tatsächlich an einer anderen Stelle das Gerinnungssystem hemmt, das ist richtig. Aber, wie du schon gesagt hast, die Patienten werden älter und an der einen oder anderen Stelle benötigen wir einen Blutverdünner.
Mhm.
Das kann Aspirin sein, das kann Clopidogrel sein, das können die neuen Antikoagulantien sein, wie zum Beispiel Xarelto oder Eliquis sein, wie auch immer. Aber es gibt eben neuartige Blutverdünner, wo tatsächlich die Indikation steht und wo wir sie empfehlen auch, dass sie eingenommen werden muss. Und das ist eine Sache, die wir mit dem Patienten dann dementsprechend mit den Gerinnungsfaktoren auch einstellen können. Das heißt, es kann sein, dass wir am Anfang die Gerinnungsfaktoren öfter und höher einstellen müssen, und dann schauen, wie wir uns runter titrieren. Das heißt, wir müssen nicht auf einer täglichen Gabe stehen bleiben, sondern wir können sukzessive dann uns runter titrieren und zu schauen, wo ist das Blutungsrisiko am niedrigsten, und das ist auch individuell zu stellen.
Also eine perfekte individuelle Einstellung, vielleicht ein paar Blutentnahmen mehr, um das Ganze einzustellen, aber dann können die auch sicher therapiert werden, sodass es dann hoffentlich keine Probleme mit der Erkrankung gibt.
Genau, das ist auf jeden Fall möglich. Also was früher ein No-Go war, ist sicherlich heute tatsächlich Routine geworden, dass wir die Patienten mit einem Blutverdünner und gleichzeitig dem Gerinnungsfaktor einstellen können.
Jetzt haben Patienten natürlich auch die anderen wohlstandsalterstypischen Erkrankungen wie Fettleibigkeit, also Adipositas, oder auch ein Diabetes. Hat das irgendeinen Einfluss auf die Therapie oder müssen die da irgendwas beachten?
Naja, weißt du, wenn sie ihren Diabetes haben und sie regelmäßiger testen müssen, können diese kleinen Einstichstellen tatsächlich zu vermehrten Blutungen. Aber wenn sie gut eingestellt sind mit ihren Gerinnungsfaktoren, auch das ist kein Kriterium, wo man sagen kann, sie sind anders zu behandeln als Gerinnungsgesunde, muss man ehrlich gesagt sagen. Aber man muss dann doch nochmal vielleicht in der Gerinnungsambulanz das Ganze nochmal aufarbeiten, nochmal untersuchen und dem Patienten nochmal ein sicheres Gefühl mitgeben, damit die Zusammenarbeit zwischen Hausarzt, Internist und uns auch wirklich gut ablaufen kann.
Und spielt Adipositas eine Rolle?
Ja, tatsächlich. Es gibt eine Studie, die wir durchgeführt habe mit Martin Oliveira aus München, der eine Studie durchgeführt hat und Patienten, die fettleibig gewesen sind, mit verschiedenen Zentren durch und haben untersucht, was für einen Einfluss hat der Gerinnungsfaktor. Und es ist tatsächlich so, dass, und das sehe ich an einigen Stellen, dass Patienten, die fettleibiger sind, weniger Gerinnungsfaktoren brauchen.
Oh.
Was ich aber nicht unterstütze, muss ich dir sagen, an der Stelle, weil Fettleibigkeit hat einen negativen Impact auf die
vieles andere,
nämlich unsere Gelenke etc. pp. Das ist also keine Aufforderung, bitte
viel zu essen
und dicker zu werden. Ja. Also das ist jetzt nicht der Effekt, den ich bitte...
Das wollte ich jetzt nicht hören.
Das wolltest du jetzt nicht hören, aber das ist tatsächlich dabei rausgekommen, muss man ehrlich gesagt sagen. Aber ist eben nicht das, was wir unterstützen, muss man sagen. Ne?
Genau, das heißt, trotzdem sollen die Patienten gesund, möglichst gesund leben, ihr Körpergewicht halten. Also einen riesen Einfluss hat es wahrscheinlich nicht.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Nein, genau.
Okay, fallen dir noch andere Erkrankungen ein?
Ich glaube, da haben wir eigentlich einen Rundumschlag gemacht. Ich glaube, da sind wir eigentlich am Ende. Aber weißt du was? Vielleicht fällt ja dem einen oder anderen Patienten etwas ein, was wir gar nicht jetzt gerade hier erwähnt haben. Und vielleicht schreiben uns Patienten mal, was wir beim nächsten Mal mit erwähnen sollten und erklären sollten.
Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen, wenn wir Zuschriften bekommen, auch mit Wünschen über Themen, die wir gerne ansprechen können. Und dann greifen wir das auf und gestalten das im Rahmen eines der nächsten Podcast-Folgen.
Das sehe ich auch.
Unter www.halime-habermann.com.
So ist es.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Bayer. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.